Herzlich willkommen zum Chaos-Seminar im Juli 2016. Heute werden wir beide dieses Chaos-Seminar halten, also Domme und ich bin Matu, beziehungsweise unsere anderen Namen stehen da auch dran. Ich vermute, wenn ihr hier seid, dann wisst ihr, warum ihr da seid, nämlich was das Thema heute ist, nämlich es geht um sichere Messenger. Hat zufällig jemand gestern die Radiosendung dazu gehört? Ein paar Leute haben die Radiosendung dazu, also ich habe die auch gehört. das ist so ein bisschen ähnlich, aber auch doch anders und wir haben jetzt hier auch noch Zeit, irgendwie Fragen zu beantworten. Auch die Leute, die die Radiosendung schon kennen, werden, glaube ich, da noch ein bisschen mehr dazu mitnehmen. Die Radiosendung, wen die trotzdem interessiert und wer die noch nicht gehört hat, die kann man herunterladen und anhören auf devradio.de. Und das noch anschreiben? Magst du das mal machen?
Na klar.
Die ist auch schon geschnitten. Dank Schnittmarken. Der Herr ist heute jetzt gerade nicht da, aber vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und wir legen jetzt einfach mal los mit dem Chaos-Seminar. Und dazu die erste Frage: Wer von euch hat denn heute schon mal über sein Smartphone eine Nachricht verschickt? So, ich, ganz viele. Ja, das sind fast alle. Domme hatte am Freitag nämlich die Frage in einer ähnlichen Präsentation gestellt und da waren es erstaunlich wenige.
Das könnte aber daran liegen, dass es war relativ früh und alle saßen den ganzen Tag in demselben Raum und konnten sich unterhalten.
Deswegen hatten sie noch keine Zeit, Nachrichten zu schreiben. Also hier, sowas haben wir eher erwartet. Also das ist natürlich die Art, Nachrichten zu verschicken heute. Wer davon hat SMS verschickt? Sind jetzt nicht mehr so viele.
Sogar auch.
Ich nicht. SMS war bis vor noch nicht allzu langer Zeit eigentlich so die übliche Art und Weise zu kommunizieren. Wenn man sich Kurznachrichten schreiben wollte, so 2007 kamen die ersten Smartphones raus. Also so zumindest die Art, die wir heute so kennen. Und dann blieb die SMS aber trotzdem noch relativ lange so in Gebrauch, hatte verschiedene Gründe. Und erst so seit 2012 ist jetzt eigentlich im Abstieg. Da waren wir ein bisschen überrascht. Also wir hätten gedacht, dass das früher abnimmt, SMS zu schicken. Aber ja, war eigentlich, SMS-Nachrichten waren trotzdem noch relativ verbreitet.
Ja, und dann hat man irgendwann angefangen, so ein bisschen mit Smartphones Nachrichten zu schicken. Und anfangs hat sich es auch so ein bisschen angefühlt wie so alte Instant-Messaging-Lösungen, die man kennt. Wer von euch kennt denn dieses Icon noch? Ein paar nicht mehr? Wer von euch kennt denn noch, also das ist ICQ, das ist so einer der ersten richtig bekannten Messenger, die es damals TM so gab. Wer kennt denn noch seine ICQ-Nummer auswendig? Wow. Respekt. Nicht schlecht. Und wer benutzt ICQ aktuell noch? Wow. Ich habe gehört, dass es noch benutzt wird, aber es hat mich überrascht. ICQ hat mittlerweile auch tatsächlich eine Smartphone-App, deswegen ziehen wir es hier auch als erstes Beispiel her.
Wer benutzt es auf dem Smartphone?
Keiner. Okay. Also gibt eine App, falls ihr damit anfangen wollt, aber warum haben sich denn so Messaging-Lösungen auf Smartphones überhaupt so schnell etabliert oder sind so schnell beliebt geworden? SMS sind und waren auch damals einfach viel zu teuer. Ich glaube, wir haben es auch gestern im Radio gesagt, das ist die teuerste Datenverbindung, die man so haben kann. Irgendjemand hat es auch ausgerechnet, aber es weiß. 655 Euro pro Megabyte. Also wer zu viel Geld hat, kann gerne per SMS ins Internet gehen. Genau.
Also ich kenne SMS noch als 50 Cent kostet. Aber ich habe auch schon gehört, dass es deutlich günstigere
Lösungen. Also ich wiederhole die Frage und Antwort nochmal kurz. Die Frage war, was für ein Tarif da zugrunde gelegt wird und die Antwort war 10 Cent pro SMS und 160 Zeichen beziehungsweise damit auch Byte pro SMS. Genau.
Okay. Und naja. Dadurch, dass es dann die Smartphones gab, also ich glaube, das erste Smartphone war ja das iPhone, wo es dann gab, und gab es in Deutschland auch nur direkt in Angebot mit, also zusammen im Angebot mit einer Internet-Flatrate damals. Und das hat sich dann relativ schnell etabliert, dass eigentlich alle Nutzerinnen und Nutzer ein mobiles Internet mit sich rumtrugen, und dann hat sich das natürlich angeboten, darüber einfach Nachrichten zu verschicken. Und unter anderem ist es auch flexibler wie SMSen. Ich kann längere Texte schreiben und es ist ja offensichtlich billiger, und wir können auch viel mehr Features einbauen, wie zum Beispiel GIFs schicken, was viele Leute sehr gerne machen. Und ja, wenn man sich dann mal so einen klassischen Messenger anschaut, also immer noch am Beispiel von ICQ, dann läuft das eigentlich so ab. Wir haben hier unsere App so auf dem Handy, unsere ICQ-App, und die kommuniziert mit irgendeinem Server, und da schicken wir Daten hin. Und der Server kümmert sich dann darum, dass die Daten an jeden geschickt werden, also quasi an den Adressaten geschickt werden. Und das hat aber ein kleines Problem. Und zwar ist ICQ war schon immer und ist immer noch unverschlüsselt. Das heißt, wir schicken halt einfach wie so eine Postkarte durchs Internet, durchs öffentliche Internet. Und jeder, der da so zwischendrin liegt, also mein WLAN-Betreiber, der ICQ-Provider, irgendwelche Geheimdienste auf dem Weg, die damit lauschen, können das alles einfach lesen und so. Nicht mit viel Aufwand, sondern so mit gar keinen Aufwand. Und das ist ja nicht so super.
Du bist noch nicht fertig.
Ich bin noch nicht fertig. Ach so, da kommt. Ja, genau, da kann jeder zuhören.
Ach so, ja, gut. Okay, warst eigentlich schon fertig.
Ja.
Sorry.
Ich habe vergessen, dass dein Öhrchen kommt.
Also jeder kann zuhören, also wirklich eigentlich jeder mit so mehr oder weniger Aufwand. Also brauchen wir eine Lösung dafür. Es gibt auch bessere Sachen. Zum Beispiel verwenden wir Messenger wie sowas. Wer kennt das? Das ist Google Hangouts. Der kann das besser. Also wenn jetzt jemand versucht, auf diese Verbindung zu hören, also wir schicken eine Nachricht von unserem Gerät zu unserem Provider und der dann wieder weiter an den Empfänger, und wir versuchen irgendwo dazwischen diese abzuhören, was macht hier Hangouts? Die verschlüsseln diese Verbindung, und damit ist es einfach nicht mehr möglich.
So. Genau. Aber auch das ist noch nicht perfekt, denn Hangouts hat immer noch ein Problem. Deswegen schauen wir uns jetzt mal WhatsApp an. Wer von euch benutzt WhatsApp? Trifft ungefähr auch so das wieder, wie es so empfunden wird, weil WhatsApp ist, glaube ich, immer noch der beliebteste und meistgenutzte Messenger an der Stelle. Und WhatsApp macht eine Sache ein bisschen anders wie Hangouts. Also wir haben jetzt hier mal das Ganze gespiegelt, das heißt, wir haben nicht nur das eine Gerät, das die Nachricht schickt, sondern auch noch das Gerät, das die Nachricht empfängt. Und so ist es eigentlich immer noch wie bei Hangouts, also auf dem Weg vom Gerät bis zum Provider ist es verschlüsselt und dann wieder vom Provider bis zum nächsten Gerät. Aber was WhatsApp jetzt noch macht, ist das Problem, dass WhatsApp selber zuhören könnte, beziehungsweise Hangout. Was wir ja vielleicht nicht wollen, weil zum Beispiel hinter WhatsApp steckt Facebook. Ich weiß nicht, ob ihr wollt, dass WhatsApp so die persönlichen Daten alles mitlesen kann. Und WhatsApp löst das Problem, indem es eine zweite Verschlüsselungsschicht einführt, die einmal den ganzen Weg entlang geht. Das heißt, die eigentliche Nachricht, die ich schicke, wird auf meiner Seite verschlüsselt und erst wieder auf dem anderen Gerät entschlüsselt. Das Ganze nennt sich dann auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil es eben vom einen Ende bis zum nächsten Ende geht. Aber auch das ist noch nicht so optimal, denn wenn man einen, sag ich mal, sehr mächtigen Gegner hat, also zum Beispiel ja einen Staat oder andere Sachen, dann gibt es da auch noch andere Lösungen für oder andere
beziehungsweise
Probleme.
Das ist ja eigentlich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also also hier kann jetzt eben auch niemand mehr reinschauen, der den Provider oder die Server besitzt. Was passiert aber, wenn wir nicht wissen, mit wem wir da eigentlich sprechen? Ja, und da kommt jetzt diese App hier ins Spiel, die sich da relativ viel Gedanken dazu gemacht haben und es sogar im Logo mit verewigt haben. Das ist Threema, ein kostenpflichtiger Messenger-Dienst, der sich da eine Lösung dafür ausgedacht hat. Und die Idee ist also, wenn ich jetzt hier Nachrichten schreibe, also ich bin jetzt hier links, und mir gehört das Handy hier links, und ich möchte mit jemandem kommunizieren, dem das Handy auf der anderen Seite gehört. Woher weiß ich denn dann, ob ich mit der richtigen Person kommuniziere oder ob sich da nicht irgendein Geheimdienst oder sonst jemand dazwischen geschaltet hat und ich eigentlich mit der falschen Person kommuniziere? Und Threema hat sich da einiges überlegt und hat hier dieses Punktesystem, das ihr auch im Logo oben drin seht. Und wenn ihr diese grünen Punkte seht, die könnt ihr nur dadurch erreichen, dass ihr euer Handy nehmt, das ich jetzt hier passenderweise in meiner Tasche verlegt habe. Ja, also wir können diese App hier mal aufmachen. Und da gibt es hier so QR-Codes. Ja, also falls ihr das nicht seht, das ist ganz normaler zweidimensionaler Barcode. Und ich kann jetzt bei Domme seinen QR-Code scannen und umgekehrt. Und in diesem QR-Code ist die Identität kodiert. Also wir können dadurch nachprüfen, dass wir wirklich mit der richtigen Person kommunizieren. Dafür müssen wir uns aber natürlich treffen. Ja, also das geht nicht, wenn wir uns nicht mindestens einmal in der Realität getroffen haben und unsere QR-Codes fotografiert haben. Da gibt es noch ein drittes Sicherheitslevel dazwischen. Also es gibt auch noch die zwei Punkte. Der eine Punkt, das war rot, da wissen wir gar nichts, außer, also da gebe ich Domin nur meine Identität irgendwie. Also der, keine Ahnung, ich habe ihn angerufen und wie eine E-Mail-Adresse weitergegeben, aber eine E-Mail-Adresse kann ich ja auch beliebig anlegen für jemanden und dann behaupten, das sei die von jemand anderem. Und deshalb, wenn man zum Beispiel seine Handynummer oder seine E-Mail-Adresse beim Einrichten dieser App angibt, das ist optional, aber wenn man sie angibt, dann ist da so ein Sicherheitslevel dazwischen drin. Also Threema garantiert dann so eingeschränkt, dass man dann doch mit diesem Nutzer interagiert, dem diese Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse gehört. Und das ist dann wirklich so ein eingeschränktes Sicherheitslevel, aber ist doch nochmal so ein bisschen mehr, als wenn man gar nichts wüsste.
Genau, also ihr kennt es ja, wenn ihr Threema oder andere Messenger machen das ähnlich, wenn ihr die installiert, bekommt ihr erstmal so eine SMS zugeschickt, die dann dadurch quasi über einen zweiten Kanal, nämlich SMS, überprüft, dass das auch wirklich die Telefonnummer zu eurem Gerät gehört. Und dadurch kann Threema das ein bisschen garantieren. Genau. Jetzt haben wir so, um das mal kurz ein bisschen Revue passieren zu lassen, wir haben jetzt nicht mehr unverschlüsselte Verbindungen, sondern wir verschlüsseln zwischen Provider und Endgerät und wir verschlüsseln auch zwischen Endgerät und Endgerät und wir wissen tatsächlich, dass auf der anderen Seite auch die Person ist, mit der wir denken, dass wir kommunizieren. Aber auch das, obwohl es richtig gut klingt, ist immer noch nicht alles, weil woher wissen wir denn überhaupt, dass Threema, WhatsApp und Hangouts und Co. tatsächlich das so machen, wie sie denn behaupten, dass sie es machen? Denn die sind alle drei nicht Open Source, sondern wir wissen nicht, was da tatsächlich im Quellcode drin steht. Und deswegen können wir es eigentlich nicht so gut nachweisen. Anders, im Gegensatz dazu, gibt es noch eine weitere App. Wer kennt die denn schon? Oh, es wird weniger. Das ist Signal. Signal ist ein kompletter Open Source Messenger, das heißt, da kann man genau reinschauen, was der innen drin macht. Das ist so der Vorteil von Open Source. Und wir können einfach, ja, wir können überprüfen, ob das, was die sagen, tatsächlich stimmt und müssen nicht nur dran glauben.
Vielleicht können wir sagen, was da noch so die Vorteile sind. Also, wir hatten gestern darüber gesprochen, ja, im Radio, das fand ich eigentlich ganz spannend, was die machen. Dass wir nämlich, ja. Normalerweise installiert man ja Apps aus dem App Store, also ob das jetzt der Google Play Store oder der iTunes Store oder was auch immer man da gerade für eine Plattform hat. Normalerweise möchte man über diesen App Store installieren, weil wir sonst eben auch in Gefahr gehen, irgendwie nicht die Software herunterzuladen, die wir eigentlich haben wollen.
Und teilweise kann man auf Geräten auch nur aus den App Stores überhaupt erst Software installieren, wenn die Geräte ein bisschen eingeschränkter sind.
Genau, und jetzt woher wissen wir denn jetzt aber, dass im App Store die richtige Version drin ist? Und da kommt jetzt hier auch wieder das System ins Spiel.
Genau, also Signal macht da was ganz Spannendes. Signal hat nämlich ihren Build-Prozess, also den Prozess, der aus dem Quellcode der Software dann die fertige App baut, so angepasst, dass wenn wir uns den Quellcode selber runterladen und diese App selbst bauen, identisch dieselbe App rauskommt, wie sie auch im App Store veröffentlicht wurde. Und somit könnten wir jederzeit überprüfen, ob die App, die wir aus dem App Store laden, auch die ist, die wirklich, also wo wir wirklich den Quellcode dafür kennen. Vielleicht überlegt ihr euch jetzt, ja, aber das würde ja nie jemand machen. Ja, muss ja nicht jeder machen, aber es reicht ja, wenn es eine Person macht, weil ich glaube, wenn die rausfindet, dass es mal nicht stimmt, dann wird sich das sehr schnell kommunizieren.
Also die Frage, warum es besser ist, eine random Person zu vertrauen als nicht. Also es reicht ja, wenn einer auf Probleme aufmerksam macht und dann kann ich dem ja nachgehen. Also dann könnte ich ja wieder selber nachschauen oder jemanden bitten, für mich nachzuschauen, dem ich vertraue. Ja, wird mein Ansatz.
Naja, du kannst aber dann nicht selber nachschauen.
Also genau, also dann gibt es nicht die Möglichkeit, dass jemand draufstößt. Oder zumindest gibt es natürlich schon, aber hier ist eben ganz leicht und erhöht dadurch die Sicherheit.
Jemand Vertrauer, der gesagt hat, ich habe das geprüft, das hat gestimmt, sondern du vertraust der großen Masse, die alle das geprüft haben und keiner hat geschrien, das hat nicht gestimmt.
Das kann ja jetzt ein Szenario, wenn jetzt alle sagen, es ist doof und es stimmt nicht, hätten wir trotzdem
nicht. Ich glaube, das können wir nachher offline vielleicht besser diskutieren als jetzt in so einem Rahmen.
Genau. Ist auch eine Frage eingefallen. Genau. Wie kann ich, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wie kann ich denn prüfen, ob die App aus dem App Store überhaupt gleich ist? Kann ich die extrahieren auf allen Plattformen? Weißt du das?
Also aktuell ist es nur ein Feature für Android. Bei iOS ist es noch nicht so. Und beim Play Store kann ich, also ich bin mir nicht sicher, ob ich die APK tatsächlich direkt aus dem Play Store mir so runterladen kann, aber man kann sie letztendlich wieder vom Gerät extrahieren, dementsprechend, oder beziehungsweise die installierte Version auch testen. Ich glaube, da stellt Signal sogar einigermaßen eine Art Tutorial zur Verfügung, wie das Ganze angeht. Jupp.
Ich wiederhole die Frage. Benutzt Signal, also dieser Messenger, auch einen Server zur Kommunikation? Also geht das vom Smartphone zum Server und dann wieder zum Empfänger?
Kurze Antwort, ja.
Nächste Frage, woher weiß ich, ob der Server die richtige Open-Source-Version drauf hat, also ob der die richtige Software am Laufen hat?
Das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich kannst du das nicht überprüfen, weil auf dem Server könnten sie jederzeit die Software einfach ändern. Aber dadurch, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung komplett auf Client-Ebene implementiert ist, kannst du dir sicher sein, dass sie dennoch nicht an deine letztendlichen den Payload, also die eigentliche Nachricht, drankommen, sondern nur unter Umständen die Metadaten abgreifen. Aber dazu
Aber der Nachrichteninhalt, der wird der kann nur von den Endgeräten gelesen werden, die auch an der Kommunikation beteiligt sind. Völlig egal, wer das dazwischen irgendwie mitlesen könnte oder die in die Finger bekommt, die Nachricht.
Für die, die noch nicht wissen, was Metadaten sind oder mehr dazu wissen wollen, kommt gleich.
Kommen wir gleich. Du sprichst eine ältere Version von Signal an. Das war früher so. Also im Mittel die aktuellen Signal-Versionen, die haben sich von der SMS verabschiedet. Also früher war es so, dass Signal drauf, also SMS verschickt hat, aber eben verschlüsselt. Damit haben sie auch ganz aufgehört. Also irgendwann haben sie dann das Versenden übers Internet eingeführt und jetzt haben sie sich ganz von der SMS verabschiedet. Also das würden wir jetzt, glaube ich, erstmal außen vor lassen. Wenn das interessant ist, dann können wir das vielleicht am Ende diskutieren oder dann offline können wir mal schauen.
Ja.
So. Nico. Also die Frage ist jetzt, wie schwierig ist es, einen Angriff zu machen, dass ich zweimal die falschen Informationen bekomme? Also zum einen mal die falsche App, also die ich eigentlich nicht haben möchte. Und wenn ich sie dann überprüfen möchte, die falsche Signatur oder Hashwert oder woran auch immer ich das überprüfen möchte. Da ist die Frage, wie gut du die App extrahieren kannst, würde ich eigentlich sagen. Also wenn du die Möglichkeit hast, die aus dem Gerät rauszukriegen und dir einigermaßen sicher zu sein, dass es die App ist, die dann auch drauf läuft, dann kannst du es schon überprüfen. Also der Angriff ist möglich und
ich glaube, wir lassen da mal einen Android-Experten drauf antworten.
Ja, Also rein theoretisch könnte das Betriebssystem natürlich versuchen, das zu erkennen und dir dann trotzdem eine falsche Version unterjubeln. Ist aber schon recht unwahrscheinlich.
Es funktioniert mit dem
Entwickler-Tool,
das ist
tatsächlich
ein
Feature. Ja.
Also kurz noch für die Aufzeichnung, die Android-Entwickler-Tools bieten die Möglichkeiten, APKs von den Geräten zu extrahieren und somit sollte es trotzdem möglich sein. Das, was? Ja.
Also ich verstehe dein Angriffsszenario, ich halte es für sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Okay, also wir haben jetzt den Fall, wir haben eine ganz tolle Messenger-App, die kann alles, was wir haben wollen, die ist total sicher, aber das System, auf dem sie läuft, das Handy, ist nicht sicher. Da sind Trojaner drauf, da ist Malware drauf, das System an sich ist nicht vertrauenswürdig. Was machen wir da?
Also, da haben wir eine Antwort drauf.
Also, eingeschränkt, ja, also man kann versuchen, da dagegen vorzugehen. Es kommt ein bisschen drauf an, was für Rechte dieser Angreifer hat oder was der kann. Die Apps versuchen das zu unterbinden, so ein bisschen. Mhm. Also sie versuchen du kannst keine Screenshots von diesen Apps machen. Kannst zumindest einstellen, dass es deaktiviert ist. Dann können andere Apps keine Bildschirmfotos davon machen. Gut, nimmst du ein anderes Handy, das kannst du mit dem Trojaner nicht.
Ja, wobei auch da das Problem ist, also wenn das komplette Handy kompromittiert ist und ein Angreifer das komplette Betriebssystem und die Hardware möglicherweise unter Kontrolle hat, dann gibt es darauf keine Möglichkeit, sicher zu kommunizieren, weil ja schon das Eingabegerät selbst nicht mehr sicher ist.
Nikos Frage war ja, was kann der Betreiber? Und der kann alles machen.
Was kann der Betreiber? Ja, der kann, stimmt, der kann das, der kann alles machen.
Also,
okay, also jetzt das Szenario, eine andere App, also wir haben zwei Messenger, Signal und WhatsApp will jetzt irgendwie alle Berechtigungen und kann theoretisch alles auf dem Telefon machen. Bei Signal kannst du Verschlüsselung von Nachrichten einstellen, also sind die verschlüsselt auf dem Telefon. Ich glaube nicht, die kommen nicht in gleiche Speicherbereiche, also wenn sie nicht...
Es ist...
Nee, eben nicht. Also das kannst du tatsächlich deaktivieren lassen, also dass es für bestimmte Apps eben nicht funktioniert.
Also
das Betriebssystem kann es dann, aber...
Es geht sogar so weit, du kannst es unterbinden, dass es das Betriebssystem hat das Feature, dass du deaktivieren kannst, dass von dieser App Screenshots gemacht werden.
Tastatureingaben gehen immer nur an die aktuell aktive App. Ja, das wäre ein Problem. Also die Tastatur-App selber zu ersetzen, ja, das ist ein Problem. Die kann dann alles lesen.
Wobei du ja dann nicht den Messenger an sich angreifst, sondern das Handy, also quasi das mobile Betriebssystem. Und ich glaube, das wäre dann eher ein Thema für ein extra Chaos-Seminar, was sich mit der Sicherheit von mobilen Betriebssystemen beschäftigt.
Oder Seitenkanalattacken oder
so. Ja, weil das ja schon noch ein paar Ebenen tiefer geht als das, was wir jetzt gerade...
Ja, also hier zu der Diskussion vielleicht nochmal zusammenfassend. Da gibt es, wie wir nochmal... kurz, damit nochmal eben klar ist, wo wir sind. Wir sind auf dem Endgerät. Und was ist, wenn wir jetzt nicht die Kommunikation dazwischen angreifen, sondern eben das Endgerät an sich? Und da gibt es irgendwie verschiedene Stufen. Wenn wir dem Gerät selber nicht trauen können, dann können wir gar nichts machen. Aber irgendjemand müssen wir halt mal trauen. Also sonst könnten wir einfach gar keine Geräte mehr verwenden, weil die Hardwarehersteller, bei denen fängt das ja an, die können auch immer alles machen. Auch da gab es schon Probleme, also irgendwie Festplatten, die ihren Inhalt nach Hause funken und sowas. Gab es alles schon. Aber wenn wir irgendwo anfangen, dem zu vertrauen, also wenn wir jetzt mal sagen, dass die Hardware und das Betriebssystem, dem vertrauen wir jetzt einfach mal, dann gibt es eben Möglichkeiten, das einzuschränken. Also die Nachrichten zu verschlüsseln im persistenten Speicher, nicht andere Apps nicht drauf zugreifen zu lassen, während das Telefon läuft, und so Sachen wie Bildschirmfotos zu verhindern, während die App läuft, also dass man da keine Screenshots von machen kann und extrahieren kann. Ja.
Wir reden die ganze Zeit über Abhören. So, von den Schwierigkeitsgraden her ist ja sozusagen kaputt machen, das einfachste, also ich möchte nicht nur blockieren, sondern das nächste ist Abhören. Das dritte ist manipulieren. Ich möchte irgendwie den beiden vorzeigen, dass sie irgendwas anderes geschrieben haben. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zur Authentifizierung oder Inhalt?
Genau, also da war jetzt die Frage, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten anzugreifen. Also ganz einfach, ich will dafür sorgen, dass der Dienst einfach nicht funktioniert. War, glaube ich, das Erste, oder? Also ich will den Dienst kaputt machen, ich kann keine Nachrichten damit schicken oder empfangen. Das Nächste ist dieses Abhören, was wir irgendwie da hatten. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ich will Nachrichten manipulieren, ohne dass jemand merkt. Das, die Frage würde ich gerne ein bisschen weiter ans Ende verschieben, dass wir jetzt unser nächstes Thema noch anfangen, und dann können wir sehr gerne darüber noch diskutieren.
Genau.
So, wenn ich, es gibt immer mehr Probleme, also ihr seht jetzt schon an der Diskussion, da kann man sich sehr viel Sachen ausdenken und man muss immer so ein bisschen relativieren. Ein weiteres Problem, ich verliere meinen Schlüssel. Also Schlüssel, damit meinen wir jetzt, hatten wir das schon gesagt? Ne?
Nee,
also das ist
bislang noch nicht.
Wir hatten ja immer diese Schlösser für verschlüsselte Verbindung. Das ist natürlich nicht der physikalische Schlüssel, den wir hier abgebildet haben, sondern das ist einer, der uns eben ermöglicht, diese verschlüsselten Nachrichten wieder zu entschlüsseln oder auch zu verschlüsseln. Und was passiert, wenn ich irgendwann mal, also ich habe jetzt mal ganz viele Nachrichten ausgetauscht mit Domme, und in 3 Wochen verliere ich meinen Schlüssel. Also verlieren klingt jetzt ein bisschen komisch, aber mir wird mein Handy geklaut oder ich verliere es. Oder ich kaufe mir ein neues, schmeiß mein altes Handy weg. Ein Geheimdienstspion sucht in meinem Mülleimer und fischt es da raus, lötet den Speicher runter und liest diesen Schlüssel da aus. Was passiert dann mit den Nachrichten, die wir schon geschrieben haben? Weil die kann man ja auch, die verschlüsselten Nachrichten kann ich ja aufzeichnen. Die sind verschlüsselt, ich kann den Inhalt nicht lesen. Aber ich habe die Chiffre, also die verschlüsselte Nachricht, kann ich dann das lesen. Also, ja, das hatte ich noch vergessen. Also wir haben jemanden, der findet diesen Schlüssel oder fängt ihn eben auf. Und da kommt das Stichwort Forward Secrecy ins Spiel. Hat es schon mal jemand gehört? Wer hat es schon mal gehört? Okay, doch schon einige. Wir haben uns auch gestern im Radio drüber unterhalten, das ist so ein bisschen irreführender Begriff. Das heißt, also bedeuten tut es, dass wenn ich in der Zukunft meinen Schlüssel verliere oder wenn ich meinen Schlüssel verliere, dass alle vergangenen Nachrichten dennoch sicher bleiben. Also dass es nichts ausmacht, wenn ich meinen Hauptschlüssel verliere. So, wie funktioniert sowas? Ich habe meine verschlüsselte Verbindung. Das gilt theoretisch für alle diese verschlüsselten Verbindungen, also sowohl für die Ende-zu-Ende-Verbindung von rechts nach ganz links, als auch für die Verbindungen vom Server zu den jeweiligen Endgeräten. Das kann man auf allen Ebenen anwenden. Und wie man das macht, ist, man verwendet sogenannte Sitzungsschlüssel. Haben wir da ein Bild? Ja, genau. Also wir mit unserem Hauptschlüssel machen wir für jede Kommunikation oder zumindest in regelmäßigen Abständen neue Schlüssel aus. Also wir machen mit unserem Hauptschlüssel eine verschlüsselte Verbindung auf. Ja, also wir haben eine verschlüsselte Verbindung, über die wir theoretisch sicher Nachrichten verschicken können. Aber wir verschicken nicht die eigentliche Nachricht darüber, sondern wir machen mit einem Verfahren, also einen neuen Schlüssel aus, mit dem wir dann die eigentliche Nachricht verschlüsseln. Und dieses Verfahren ist so, dass es nichts ausmacht, wenn jemand zuhört. Es würde was ausmachen, wenn es jemand manipuliert. Deshalb brauchen wir diese verschlüsselte Verbindung. Aber es macht nichts aus, wenn da jemand zuhört. Das heißt, wenn in Zukunft jemand diese Nachrichten lesen kann und damit sozusagen zuhört in der Zukunft, dann macht es nichts aus, weil sie trotzdem nicht diesen Sitzungsschlüssel ableiten können davon. Ja, und der soll eben nur für kurze Zeit verwendet werden, zum Beispiel für eine einzelne Nachricht oder für eine Stunde oder irgendeine andere Zeiteinheit oder sonstige oder Volumeneinheit oder was auch immer.
Genau.
Bin ich noch dran?
Du bist noch immer dran.
Genau, und danach vergessen wir diese Schlüssel natürlich wieder, diese Kurzzeitschlüssel, weil wenn ich die aufbewahre, dann kann ich die auch wieder verlieren. Deshalb muss ich die so löschen, dass sie dann eben tatsächlich weg sind und auch die Parameter, aus denen ich die generiert habe. So, jetzt kommen wir zu diesen sogenannten Metadaten, also so eine Nachricht, wenn ich die schicke, ja, ich kann den Inhalt verschlüsseln, aber ich kann zum Beispiel den Empfänger nicht verschlüsseln. Wenn es zum Server geht und der nicht weiß, wohin er diese Nachricht weiterleiten soll, dann bringt mir das System nicht viel. Außer, gut, ich kann mir jetzt ein System ausdenken, ich schicke eine Nachricht an den Server und der schickt es an alle Benutzer von diesem System, dann wäre das System aber ganz schnell überlastet. Ja. Okay, Vorschlag war, wir machen eine ID mit dem Empfänger aus, also ich schicke oder du schickst mir was und nur wir kennen diese ID, oder? Also die, ich habe eine ID und du hast eine ID. Genau, wir haben jeweils eine ID und der Server kennt die nicht, oder? Okay, und ich schicke jetzt meine Nachricht mit dieser geheimen ID an den Server und du holst sie dann da ab. Also der schickt sie nicht dir, sondern du holst sie ab, praktisch. Willst du dazu
also
was sagen? Oder?
Von der Idee her geht es in die richtige Richtung. Es fehlt noch ein kleiner Part, weil wenn du dann, also in deinem Szenario, wenn du dann den Server fragst, welche Nachrichten liegen alles bei der ID, dann weiß ja der Server doch wieder, wer du bist, wenn du ja angefragt hast. Aber es gibt Verfahren, die in die Richtung gehen, indem einfach mehrere Server nacheinander geschalten werden, die das dann nochmal durchmischen. Und wenn einer dieser Server mindestens vertrauenswürdig ist, dann wäre am Ende auch das Ganze wieder vertrauenswürdig. Das wäre so ein Ansatz, der funktionieren würde, aber es gibt auch noch ein paar andere, die auch teilweise kombiniert werden.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Metadaten, also das kann alles Mögliche sein. Nee, also was Metadaten sein können, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig also natürlich die Absenderadresse, die Empfängeradresse, um zu wissen, wohin das zugestellt werden muss. Und gut, die Absenderadresse, die müsste jetzt nicht unbedingt freilesbar sein, die könnte auch mit verschlüsselt sein, weil dann der Empfänger weiß ja dann, kann ja dann entschlüsseln und dann schauen, wohin er antworten muss.
Wobei der Server für gewöhnlich weiß, woher die Nachricht auch
genau,
kommt.
Genau, aber er sieht anhand von der Verbindung, wo das Ding hin soll. Ja. Das sind aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel irgendwie Uhrzeiten von Nachrichten, also wann werden besonders viele Nachrichten verschickt. Was haben wir da sonst noch so? Gestern hatten wir noch ein paar Beispiele.
Generell, wie viele Nachrichten es sind, wann sie geschickt werden, auch die Länge von einer Nachricht.
Genau, die Größe der Nachricht kann auch sehr, sehr interessant sein.
Genau. Und also erstmal klingt das gar nicht so schlimm, weil es wird ja auch häufig gesagt, das sind nur Metadaten. Allerdings gibt es auch Aussagen von hochrangigen Mitgliedern von irgendwelchen Geheimdiensten, die dann sagen, dass aufgrund von Metadaten, dass Metadaten eigentlich vollkommen ausreichend sind, um alles Mögliche über eine Person auszusagen, weil recht einfach analysierbar ist, wenn ich wohl nachts um 3 recht häufig mit einer Person über längere Zeiträume schreibe und die Nachrichten so und so lang sind, dann könnte der Inhalt folgender sein oder ähnliches.
Die teilweise eben auch mehr aussagen als der Inhalt. Also anhand, wenn ich eine Nachricht habe und der Inhalt hat halt irgendeinen Inhalt, das sagt mir zum Beispiel noch nicht, wie oft kommunizieren wir, wie gut kennen wir uns überhaupt, mit welche gemeinsamen Bekannten haben wir, solche Sachen. Und wenn ihr irgendwie viele Metadaten habt von all diesen Richtungen, dann ist es teilweise aussagekräftiger. Sehr alt. Okay, also wir haben jetzt noch das Stichwort Remailer und ist so ein System, wie wir gerade so ähnlich besprochen hatten, oder? Also ich kenne das nicht so, aber...
Okay. Das war damals.
So. Ja, aber wenn wir jetzt, also wir haben, dieses Problem haben wir noch nicht so richtig gelöst. Also es gibt Ansätze, verschiedene Sachen zu machen. Also zum Beispiel...
Ich hab schon weitergedrückt.
Du hast schon weitergedrückt. Ja. Sehr gut. Ja, also das ist jetzt hier... Ne, das ist kein Logo. Diese Tröte soll so ein bisschen einen neuen, bisschen experimentellen Messenger verdeutlichen, nämlich Vuvuzela. Hat den schon mal jemand gehört? Also nicht die Tröte, sondern die Messenger Vuvuzela. Ja, der versucht es eben, diese Metadaten zu verschleiern. Und da kam nämlich dieses Beispiel von Domme, dass die haben irgendwie mehrere Server und die legen das da rein mit einer ID, die den Servern nicht bekannt ist, zu wem die gehört. Und der nächste Server nimmt das da wieder raus und dann werden die irgendwie durchgetauscht. Ist alles ganz fancy. Und dann werden auch so Fake-Nachrichten verschickt, weil, um eben Rauschen zu erzeugen, um nicht mehr sagen zu können, wer mit wem wie oft Nachrichten verschickt, sieht es so aus, als würden sich alle User immer gleich viele Nachrichten schicken. Hat ganz, ganz viele Probleme. Also wir erzeugen ganz viel Datenmüll, den eigentlich niemand richtig braucht, außer um eben Sachen drin zu verstecken.
Also man kann sich vorstellen, wenn man das Ganze jetzt von seinem Handy aus macht und irgendwie jede Sekunde mindestens 50 Nachrichten versenden muss, da geht das Volumen der Internet-Flat leider recht schnell in die Knie. Und ein anderes Problem ist, wenn man so eine Server-Chain hat, also so die Nachricht läuft erstmal durch 8 Server durch, dann dauert das auch immer seine Zeit, weil die wird jedes Mal wieder verschlüsselt und nochmal verschlüsselt und wieder entschlüsselt. Das dauert alles ein bisschen. Und ich glaube, bei 8 Server waren das schon etwa 130 Sekunden. Und das ist dann, wenn man sich vorstellt, ich schreibe jetzt eine Nachricht an Matu, der neben mir steht, und das dauert irgendwie 2 Minuten, bis er bei ihm ankommt, ist das vielleicht nicht so wünschenswert. Meinst du Telegram,
die App? Telegram, die App, oder?
Ah, okay.
Das stimmt. Dann gibt es auch noch Ansätze, zum Beispiel Tor, übers Tor-Netzwerk Sachen zu verschicken. Also Tor ist ein Anonymisierungsnetzwerk. Die versuchen auch, es ist schon ein anderes System. Also man versucht eben in so ein Netzwerk reinzuschicken, ohne dass die ein und da drin so eine zufällige Route zu wählen, und die Knoten wissen gegenseitig nicht, woher die Nachricht kommt, beziehungsweise die dann irgendwie geht. So ganz grob, wenn das von Interesse ist, können wir das nachher nochmal genauer anschauen. Aber da gibt es eben auch Ansätze, Messenger zu machen. Die habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut, aber
ich auch nicht.
Gibt es auf jeden Fall auch noch. Ja. Aber alles noch nicht so richtig gelöst. Also wie gesagt, da haben wir ganz viele Probleme noch damit. Wolltest du noch was sagen? Okay.
Wunderbar. Gut. Gut. Jetzt haben wir euch mal so im Groben erzählt, was alles dazugehört, aber wir wollen auch nicht euch ersparen, einen im Detail ein bisschen näher anzugucken. Und dafür haben wir auch Signal rausgesucht, weil Signal zum einen Open Source ist, deswegen kann man recht genau nachgucken, was er tut. Wobei auch die meisten anderen Messenger mittlerweile erkannt haben, dass es nichts bringt, seine Krypto geheim zu halten, sondern dass es besser ist, die eigentlich öffentlich zu machen, dass jeder sich mal anschauen kann, zumindest wie die Krypto funktioniert. Aber Signal haben wir auch aus dem Grund rausgesucht, weil es zum einen alle der vorherigen gewünschten Eigenschaften irgendwie einbaut. Außer vielleicht die Sachen.
Außer einer.
Kommen wir nachher nochmal drauf zu. Und, also sprich Eigenschaften wie Transportverschlüsselung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Forward Secrecy.
Quasi Single Client, wobei die Frage war gerade, ob Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch mit der Möglichkeit, mit mehreren Geräten gleichzeitig die Nachricht zu empfangen. Das
können wir vielleicht auch nachher noch diskutieren.
Das können wir, glaube ich, passt nachher besser rein. Aber baut Signal so nicht direkt ein. Genau. Also was Signal so besonders macht, ist hauptsächlich das Protokoll, was darunter liegt, das sogenannte mittlerweile Signal-Protokoll. Früher hieß es anders, da wurde es nach einem recht spannenden Tier benannt, dem sogenannten Axolotl. Bitte fragt mich nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe.
Ich glaube schon.
Echt? Wow. Habe ich nie gegoogelt. Und das Signal-Protokoll ist auch aus einem anderen Grund spannend, denn WhatsApp benutzt es seit dem 1. April oder seit April 2016, genauer Tag weiß ich nicht mehr, benutzt es mittlerweile auch, um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Geräte zu machen.
Kein April-Scherz.
Ja, ausnahmsweise nicht. Und dieses Signal-Protokoll wird in der Literatur, in der wenigen, die es dazu bereits gibt, auch ab und zu als Doppelratschen-Protokoll bezeichnet.
Also Ratsche, diese Dinger, mit denen man Lärm macht, die man so schleudert.
Beziehungsweise so Schrauben reinschrauben.
Ja,
haben
oder
kann.
Das, ja,
ich glaube,
genau.
Das ist die bessere Analogie.
Stimmt, aber die heißen die anderen? Heißen die anders? Die Dinge?
Uiuiui. Also, ist die Reihen? Die Dinger, mit denen man so Schrauben reinschrauben kann, dann zu knarren.
Also die gehen halt in eine Richtung,
ja.
Lassen die sich mehr oder weniger frei bewegen und in die andere klemmen
eben
die
nicht. Ja, also eigentlich ist das eine sehr gute Metapher dafür, aber wir sehen gleich warum. Also das ist leider auch ein bisschen das komplizierteste Verfahren, dem ich so bisher über den Weg gelaufen bin.
Es kann halt auch alles.
Genau. Aber ich bemühe mich, euch das trotzdem ein bisschen vereinfacht zu erklären. Wir können nachher auch auf detailliertere Fragen eingehen. Also anfänglich haben wir natürlich auch erstmal zwei Geräte, die miteinander kommunizieren wollen. Und die haben schon mal vorher irgendwie Schlüssel ausgetauscht. Also wir haben hier auch so eine Art von asymmetrische Kryptographie. Das heißt, wir haben öffentliche und private Schlüssel. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass irgendwie das eine Gerät kennt seinen eigenen privaten Schlüssel offensichtlich und den öffentlichen Schlüssel von dem anderen Gerät und eben auch andersrum. Und
ist eigentlich jedem, der irgendwie asymmetrische Kryptographie so ungefähr klar, so privater, öffentlicher Schlüssel. Ansonsten, wir können auch gerne.
Sollen wir es kurz erklären?
Also vielleicht kurz sagen, wozu es da ist, und nachher können wir auch noch erklären, wie es funktioniert. Also vielleicht sagen wir erstmal, wozu es da ist. Also wenn wir können auf diesen beiden Geräten, wenn die miteinander reden wollen, verschlüsselt, können wir entweder den gleichen Schlüssel verwenden. Das ist das Einfachste. Dann können wir mit dem gleichen Schlüssel verschlüsseln und entschlüsseln. Da haben wir aber das Problem, diesen Schlüssel austauschen zu müssen und uns also irgendwie zu treffen. Und deshalb haben wir hier die asymmetrische Kryptographie. Da jeder dieser Schlüssel besteht aus zwei Teilen. Einem öffentlichen Teil, den jeder sehen darf. Der ist nur zum Verschlüsseln. Also hier, wenn ich jetzt hier rechts bin, also das bin jetzt ich, linkes Handy ist Domme. Das heißt, ich habe einen öffentlichen Teil. Diesen öffentlichen Teil kann ich einfach Domme geben oder jedem. Den darf jeder wissen, weil mit dem kann man nur verschlüsseln. Den privaten Teil behalte ich, mit dem kann ich dann das, was er mir schickt, entschlüsseln. Und genau umgekehrt, er gibt mir seinen öffentlichen Teil und ich behält seinen privaten Teil. Und damit hat man dieses Austauschproblem zumindest etwas vereinfacht.
Genau. Also quasi symmetrische Verschlüsselung, wir haben einen Schlüssel, der für beides funktioniert, asymmetrische, wir haben einen zum Verschlüsseln, einen zum Entschlüsseln. Und den vom Entschlüsseln geben wir üblicherweise nicht her. Deswegen kennen wir quasi immer als eigenes Gerät, kennen wir unseren eigenen privaten Schlüssel und den öffentlichen Schlüssel vom anderen Gerät. Und das ermöglicht uns mit einem kryptografischen Verfahren namens Diffie-Hellman. Das sind einfach so die Namen von den Leuten, die da drauf kamen, glaube ich, ja. Können wir ein gemeinsames Geheimnis uns ableiten. Also angenommen, ich habe den öffentlichen Schlüssel von Matto und meinen eigenen privaten Schlüssel, dann kann ich das Verfahren nutzen und bekomme da eine Zahl raus. Und Matto kann genau dasselbe machen mit meinem öffentlichen Schlüssel und seinem privaten Schlüssel und bekommt dieselbe Zahl, ohne dass wir dabei kommunizieren müssen zwischendrin.
Wer jetzt aufgepasst hat, das funktioniert nur, wenn jeweils einer den privaten Schlüssel damit benutzt. Das heißt, selbst wenn ihr uns zuhört, könnt ihr nicht auf die gleiche Zahl kommen.
Genau. Und aufgrund dessen, also mit dem Verfahren bekommen wir dann eben ein gemeinsames Geheimnis quasi her, diesen, ich nenne ihn jetzt mal Root Key, diesen Hauptschlüssel. Und das ist jetzt einfach nur irgendwie eine längere Zahl. Oder halt irgendwelche Daten. Die können wir als Schlüssel benutzen. Der Root Key reicht uns aber noch nicht ganz. Von dem leiten wir mit so einer Schlüsselableitungsfunktion. Also es ist einfach nur so eine Funktion. Da werfen wir einen Schlüssel rein und unten kommen verschiedene Schlüssel bei raus.
Kannst du die Abkürzung noch erklären?
HKDF ist die HMAC-Based Key Derivative Function, also quasi einfach so ein Verfahren, um so Schlüsse abzuleiten.
Nicht Derivation Function?
Derivation, sorry. Derivation,
also die man eine Ableitungsfunktion, um neue Schlüssel draus zu bilden. Zu Diffie-Hellman war die Frage, man braucht keinen Public Key. Stimmt, braucht man nicht. Können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen.
Genau. Also wir leiten von diesem einen Root Key einen weiteren Schlüssel her, einen sogenannten Chain Key. Und den hashen wir nochmal. Für die, die es nicht wissen, hashen ist so der Vorgang, dass wir einen Wert durch eine Funktion durchleiten und einen anderen Wert bekommen, der aber nicht rückgängig ist. Also man kann sich vorstellen wie so eine Falltür. Wenn der Wert oben ist, kann man ihn runterplumpsen lassen, aber wenn er mal unten ist, kriegt man nicht mehr zurück. Ja, genau. Und bekommen dann nochmal einen Schlüssel her, nämlich diesen Message Key. Also jetzt haben wir so einen Schlüssel von einem Schlüssel abgeleitet. hat gleich einen Grund.
Ich habe auch noch eine Frage. Gilt es da oben auch? Also ich kann jetzt, wenn, habe ich es richtig verstanden? Ich kann von dem hier nicht den da ableiten.
Genau.
Nur in die andere Richtung. Gilt es von dem auf den auch?
Ja, da das, also die HKDF basiert ebenfalls auf dem HMAC. Deswegen lässt sich auch das nicht rückgängig machen. Also es, beides geht nur in diese Richtung und nicht mehr zurück. Und mit dem Schlüssel.
Da war noch eine Frage.
Oh.
Na, ob irgendwelche Zufallselemente fehlen, ja, die haben wir, glaube ich, rausgelassen, oder?
Tatsächlich oder spielt bislang noch kein Bestimmt. Zufall eine Rolle. Mm-mm. Da komme ich gleich drauf zu. Also noch einen Moment Geduld.
Okay. Ja.
Also,
kurz die Frage war, dann würde man jedes Mal genau die gleichen Schlüssel generieren. Also.
Also wir haben jetzt hier unten unsere Message Key und mit dem können wir dann tatsächlich endlich eine Nachricht verschlüsseln. Und jetzt komme ich auf deine Frage. Wenn wir das jetzt, wenn wir noch eine Nachricht verschicken wollen, wäre es blöd, weil dann benutzen wir ja nochmal exakt denselben Message Key. Um das zu verhindern, hashen wir den Chain Key selbst auch. Also wir haben hier jetzt so eine Art Ratsche, denn wir ratschen den Chain Key eins weiter, könnten das nicht mehr rückgängig machen, aber haben dann, wenn wir das nächste Mal einen Message Key bilden, dementsprechend einen anderen. Frage damit geklärt? Okay. Also
noch eine Frage?
Also die Frage war, warum ich das dann mit dem Hashen mache, weil ich kenne ja den Schlüssel bereits, das heißt, mir bringt das nichts. War es ungefähr. Genau. Der Grund dafür ist einfach, also angenommen, ich verliere mal irgendwann diesen Chain Key, dann könnte man daraus ich verliere irgendwann mal einen Message Key, sorry, dann lässt sich daraus nicht zurück auf den Chain Key gehen, aber auch nicht zurück auf irgendeinen anderen Message Key oder irgendeinen nachfolgenden Message Key. Ja, aber wir müssen ja irgendwie den Chain Key verändern, dass der nächste Message Key nicht wieder dasselbe ist. Ja.
Die Frage müssen wir jetzt auch ins Ende verschieben, weil ich glaube, sonst kommen wir da mit dem Algorithmus genau durcheinander. Aber da war, glaube ich, noch eine andere Frage. Hat sich die geklärt, oder?
Kommt gleich.
Okay, ja.
Also die Frage ist, wenn ich hier einmal HMAC mache und hier einmal HMAC, dann ist ja der Chain Key quasi dasselbe wie der Message Key, den ich berechnet habe. Deswegen wird hier zusätzlich, das habe ich jetzt vereinfacht weggelassen, wird hier noch ein Wert hinten dran gehängt und hier ein anderer Wert, also genau, sodass da jeweils andere rauskommen. Die andere Frage war, warum benutze ich nicht einfach Diffie-Hellman, um einen neuen Schlüssel abzuleiten? Das kommt jetzt dazu. Also was ich zusätzlich mache, ich verschicke nicht nur die verschlüsselte Nachricht, sondern ich erzeuge mir nochmal so ein Schlüsselpaar. Also einfach nochmal einen privaten und den öffentlichen Schlüssel. Einen privaten Schlüssel merke ich mir, den öffentlichen Schlüssel hänge ich mit an die Nachricht an. Und wenn ich jetzt als nächstes eine Nachricht verschicke, also wenn ich dann eine Nachricht empfange, dann habe ich quasi hier oben einmal den öffentlichen Schlüssel, den ich gerade in der Nachricht empfangen habe. Und meinen kurzlebigen privaten Schlüssel, den ich beim letzten Verschicken einer Nachricht erzeugt habe. Und aus den beiden Schlüsseln kann ich wiederum wieder mit Diffie-Hellman den neuen Root Key ableiten. Der Grund, warum wir, also soweit klar, gut. Der Grund, warum wir.
Okay, was passiert, wenn ich eine Nachricht verliere? Aber.
Die Frage kann ich eigentlich kurz beantworten. Also wenn ich eine Nachricht zwischendurch verliere, dann passiert insofern nichts, weil dann auch ich, wenn ich eine weitere Nachricht schicke, würde ich die ja immer noch mit dem alten Schlüssel verschlüsseln. Also mit ausgehend von dem alten Root Key. Dementsprechend kann auch meine Gegenseite das weiterhin entschlüsseln, weil die kennt ja den anderen Root Key auch noch. Jein, die wird, also die Ratsche kann nur weitergedreht werden, wenn ich überhaupt eine Nachricht empfange. Also die Frage war, ob ich ansonsten einen neuen Schlüsselaustausch machen würde. Also den neuen also einen komplett von Grund auf neuen Schlüsselaustausch passiert eigentlich nur, wenn eben wenn ein Gerät den Root Key verliert und das käme einem neuen initiieren von so einer Konversation.
Also ich installiere die App neu, habe ein neues Telefon, irgendwie sowas.
Oder ich glaube, bei Signal habe ich sogar die Möglichkeit, Gespräche explizit zu beenden und dann würde es auch nochmal neu passieren. Also was Signal hier macht, also warum man hier diese zwei Ratschen braucht, ist erstmal die Überlegung, wir könnten ja auch nur die obere verwenden, weil dann hätten wir erstmal generell jedes Mal komplett neue Keys, die komplett unabhängig von den alten Keys sind. Weil wenn wir nur den unteren Teil haben und ich verliere mal den Chain Key, dann könnten ja alle quasi alle berechnet werden. Oder noch schlimmer, ich verliere den Root Key, dann könnte der Chain Key und alle nachfolgenden auch berechnet werden. Aus dem Grund wird eben diese obere Ratsche hinzugefügt, weil da entsteht wirklich ein komplett neuer Key. Aber die obere allein ist nicht ausreichend, weil die funktioniert nur, wenn ich einmal eine Nachricht geschickt und wieder empfangen habe. Also die eine Eigenschaft von Diffie-Hellman ist es eben, dass ich eben die Zahlen erstmal austauschen muss, also in dem Fall die Schlüssel, um einen neuen Schlüssel zu erzeugen. Und
ja, nach dem Algorithmus, glaube ich.
Ja. Diffie-Hellman. Also muss ich quasi eine Nachricht austauschen und das kann ich nur dann, wenn mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin gerade online ist. Ihr wollt irgendwie 5 Nachrichten am Stück schicken und dann wäre es ja doof, wenn die alle denselben Schlüssel benutzen, weil zwischendurch kam ja keine neue rein. Deswegen gibt es hier diese untere Ratsche dazu, dass eben trotzdem für diese Nachrichten auch eigene Schlüssel verwendet werden und dadurch für diese auch Forward Secrecy zu bieten. Puh. Alle also, Klarheiten beseitigt?
Genau. Wahrscheinlich. Ja, es also, das ist, wir haben ja gewarnt, es ist nicht, es ist eventuell nicht so leicht zu verdauen. Man hat halt einfach hier einige Sicherheitsziele, die man damit erreichen will. Und gerade diese asynchrone Kommunikation, die man mit Smartphones normalerweise hat, also ich schicke eine Nachricht, ich weiß, der Empfänger muss aber nicht unbedingt online sein. Also ich muss nicht schon eine Verbindung haben. Es wäre viel einfacher, wenn wir eine stehende Verbindung hätten. Ja? Wenn ich anrufe und über diese laufende Verbindung diese Sachen mache, dann kann ich mir ganz viel hier sparen. Dadurch, dass wir das nicht wissen, macht das so ein bisschen die Schwierigkeit hier aus, warum das so kompliziert aussieht. Zumindest ein Teil davon. Ich glaube, die Frage war zuerst da oben. Die Frage ist, wie wird das auf dem Handy gespeichert? Wie sieht das da aus? Weißt du das?
Also ja, das weiß ich. Die Frage ist nur auch nicht so einfach. Es ist so, dass sobald ich eine Nachricht empfangen habe, wenn ich eine Nachricht schicke, hänge ich dabei eben so einen neuen temporären Schlüssel an. Und sobald ich eine Nachricht empfange, die durch den neuen temporären Schlüssel mit dem quasi neuen öffentlichen Schlüssel von meinem Partner oder meiner Partnerin irgendwie verschlüsselt wurde, also erzeugt wurde, dann kann ich den da vorherigen Schlüssel wegwerfen. Und somit muss ich mir dann, also ich merke mir für einen kurzen Zeitraum eben 2 Schlüssel, meinen alten und meinen neuen, beziehungsweise ich brauche mir nicht diesen alten kurzlebigen sogar merken, sondern nur diesen alten Root Key. Und den alten Root Key merke ich mir so lange, bis ich eben einen neuen ableiten kann. Und einen neuen kann ich immer dann ableiten, wenn ich eine Nachricht empfange mit einem neuen öffentlichen Schlüssel, den ich empfange.
Aber ich glaube,
wie
die Nachrichten gespeichert genau. werden, war das? Also wenn ich natürlich die Schlüssel. Ja. Ja. Okay, also ich schmeiß die Schlüssel weg, weil die sind ja irgendwie nur Kurzzeitschlüssel und mit denen ich die Nachrichten ursprünglich entschlüsselt habe. Die Nachrichten behalte ich dann aber erstmal theoretisch im Klartext. Das heißt, wenn ich das Handy verliere, dann kann die jeder lesen, also jeder, der das Handy findet und bedienen kann. Da müsste man dann irgendwie Bildschirm sperren oder eben Verschlüsselung des Nachrichtenspeichers. Das unterstützen eigentlich die meisten dieser Apps.
Also Signal bietet es an, dass ich einfach noch diesen ganzen Nachrichtenspeicher selbst symmetrisch verschlüsseln kann. Da gebe ich dann irgendein Passwort ein. Und jedes Mal, wenn ich dann Signal starte, fragt er mich nach einem Passwort. WhatsApp unterstützt es, glaube ich, nicht. Also es ist einer der Unterschiede zwischen Signal und WhatsApp auch. Gut. Die Frage ist, ob da Abstreitbarkeit mit drin ist.
Jetzt kommen wir mal zu unserer nächsten Folie. Also wir sind jetzt mit den Folien durch, aber nicht mit den Themen.
Genau.
Weil eins davon ist die Frage, die gerade kam, nämlich Abstreitbarkeit. Also ich schicke mal eine Nachricht an Domme. Da steht irgendwas drin. Fällt uns da was ein? Was will ich abstreiten danach? Ich behaupte irgendwas. Ich behaupte, die Klausur für irgendwas, für sichere Messenger, findet morgen um 13 Uhr statt und Nomi kommt da hin und stellt fest, die war eigentlich schon heute um 13 oder war morgen Vormittag und kommt zu spät und fällt durch. Und dann möchte ich abstreiten, dass ich das jemals behauptet hätte, so einen Unsinn. Das ist Abstreitbarkeit oder auch Plausible Deniability, wenn man hier den englischen Begriff, also plausible Abstreitbarkeit, wenn man das verwenden möchte, ist ein Feature. Genauso kann es auch ein Feature sein, die Nicht-Abstreitbarkeit. Also das ist das auch, ich möchte, dass jemand nicht in der Lage ist, etwas abzustreiten. Zum Beispiel, wenn ich mir Geld von der Bank hole, also wir reden jetzt irgendwie so von virtuellem Geld oder so, dann möchte ich nicht, dass die Bank abstreiten kann, dass das echtes Geld ist oder dass das richtiges Geld ist. Als ein Beispiel kann man in ganz vielen Sachen einsetzen. Finde ich immer interessant. Also da gibt es so die Gegensätze da. Ja, Abstreitbarkeit. Haben wir das?
Genau. Also ganz grundsätzlich, wie Abstreitbarkeit bei solchen Messengern funktioniert, ist, dass es möglich ist, für die Gegenseite, also zumindest für die Gegenseite, dass die Nachricht genauso erstellt haben könnte. Also wenn ich an Matu eine Nachricht schreibe, wo ich irgendwas behaupte, dann ist die erst dann abstreitbar, wenn Matu selbst mit dem Wissen, was er einfach so hat, die Nachricht ebenso hätte erzeugen können. So dass es aussieht, als wäre die von mir gekommen. Und je nachdem, welchen Messenger wir hier betrachten, funktioniert es. Also ich gehe jetzt tatsächlich noch mal eine Folie zurück zu Signal. Wir verschlüsseln die Nachrichten eigentlich nur mit symmetrischen Schlüsseln, die wir beide kennen. Dementsprechend haben wir bei Signal Abstreitbarkeit, weil wir kennen beide die Schlüssel und wenn ich eine Nachricht schreibe, könnte die genauso gut Matu einfach fälschen und ebenso mit denselben Schlüsseln verschlüsseln.
Also es ist klar, wir haben beide denselben Schlüssel, das heißt, der Empfänger kann beliebige Nachrichten da hinzufügen, die so aussehen, als hätte ich sie geschickt.
Genau. Was vielleicht noch nachdenklich macht, ist eben dieses asymmetrische Schlüsselpaar, was sich damit anhängen. Die sind aber nicht signiert oder sonst was. Das heißt, es sind einfach nur irgendwelche Schlüsselpaare, die haben deswegen da an der Stelle auch keine Aussagekraft. Tai?
Das ist ja ein nettes Feature in einem Modell, aber wie sieht es denn aus, wenn du jetzt tatsächlich eine Nachricht fälschen könnte und wollte?
Also
dieses Szenario ist ja der Modell
von willst
ich
verstehe nicht ganz, worauf du raus willst.
Ja, wie fälsche ich jetzt eine Nachricht?
Wie fälsche, also von außen? Also du...
Euer Modell sieht vor, dass man es fälschen kann, sozusagen.
Ach so. Okay, die Frage ist, wenn ich jetzt wenn wir jetzt mit unseren Handys zum Gericht gehen und damit dann sagen und ich dann behaupten möchte, ja, das habe ich nie geschrieben, wäre er technisch auch in der Lage gewesen, die zu fälschen? Also ja, rein theoretisch geht es so von der Krypto her, aber geht es praktisch? Kann die App das?
Also die App hat es jetzt nicht eingebaut. Aber die App ist ja Open Source, das heißt, es könnte rein hypothetisch einen Client geben, der dieses Feature eingebaut hätte.
Das ist eigentlich interessant, weil dann, ja, das ist noch mein Grund für Open Source.
Ja.
Habe ich jetzt so noch nicht dran gedacht.
Genau.
Andersrum ist nicht, also man kriegt keine Nicht-Abstreitbarkeit durch Closed Source, also der Umkehrschluss gilt nicht.
Ist eine Implikation, keine
Äquivalenz. Weil es macht mir nur schwieriger, diese Nachrichten zu fälschen. Das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist.
Okay.
Ja,
ja. Ich habe jetzt noch eine sehr, sehr technische Frage. Und zwar, werden ja noch asymmetrische Schlüssel von den Nachrichten angezeigt.
Ja.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich das die nächste Nachricht, also zum Beispiel ganz oben bei den Endgeräten wieder, nicht die nächste Nachricht, sondern beim nächsten Mal die Schlüssel, die jetzt gewohnt ist.
Okay, kurze Wiederholung nochmal. Es geht um diesen Schlüssel. Das sind asymmetrische Schlüssel, die werden an die Nachricht angehängt. Die dienen dazu, beim nächsten Empfang einer Nachricht einen neuen Root Key auszumachen.
Ja. Aber was nimmst du dann als Eingabe? Ah, okay. Also der Grund, warum das so gemacht wird, ist, dass wirklich jede Runde ein komplett unabhängig neuer Schlüssel erzeugt wird.
So, jetzt wurde öfter mal Diffie-Hellman gefragt, sollen wir das mal versuchen aufzuzeichnen? Wir können es probieren. Wir
okay.
Ist Vorspielen besser?
Nee, ich glaube, Aufzeichnen ist besser.
Aufzeichnen ist da ein bisschen hilfreicher. Hier kurz mal dunkel da oben.
Ich gebe dir mal die Kreide.
Ich male jetzt mal hier Leute, die kommunizieren.
Ach so, ich dachte, du möchtest einfach mit Zahlen schon...
Ja, aber die müssen ja wissen, woher die kommen.
Ach so, okay.
Also die kommen hier von Domme, ja, Domme und ich und Matu kommunizieren hier. So, was brauchen wir?
Wir brauchen ein P und ein Q.
Ja, also wir müssen uns zufällige Zahlen ausdenken, ja. P und Q, ist es groß genug? Okay, P... Stimmt, Tafellicht haben wir auch noch. Ein P, das sich Domme ausdenkt, deshalb mache ich da noch ein D dran und vielleicht mache ich drunter ein Q, falls wir da irgendwie dann Zahlen haben wollen, dass sie auch Domme ausdenken. Und ich denke mir auch irgendwelche Zahlen aus, also auch ein anderes P.
Ich glaube, P und Q sind die, die öffentlich geteilt werden.
Arsch. Ja?
Ja.
Okay, das heißt, die denkt sich einer von beiden aus.
Zum Beispiel, oder okay. Die stehen schon irgendwo.
Also die denkt sich einer von beiden aus, die denkt sich Domme aus, ich denke mir da nichts mehr aus und schickt die an mich, ja, dann habe ich die auch. Dann habe ich dieselben P und Q. Ne? Oh, das hat ja jetzt gut funktioniert mit dem... Okay. Willst du? Oder?
Ja. Genau.
Ich glaube, da ist kürzer zum Rausgehen. In die andere Richtung.
Ja, ich glaube, das war schon richtig so. Ansatzweise.
Also, mein Wissen ist in der Beziehung schon wahrscheinlich ungefähr 20 Jahre alt.
Das Verfahren auch, also
das Verfahren auch mindestens. Deshalb kann es sein, dass ich vielleicht andere Bezeichnungen benutze als üblich sind. Aber zunächst muss man mal kein gemeinsames Geheimnis haben. Das will man ja gerade erzeugen. Das heißt, einer von beiden denkt sich ein Geheimnis aus, das er rüberschicken will, zum Beispiel A. Und dann wählt er eine beliebige Zahl. B. Und schickt dann im ersten A hoch B drüber. Der Angreifer, der das mithört, der kann nicht A nicht ermitteln. Genau. Der andere wählt eine zufällige Zahl C und schickt dann A hoch B hoch C zurück. Ein Angreifer kann dann auch nicht C bestimmen. So, und weil jetzt A hoch B hoch C zufällig getauscht werden kann, also das ist das Gleiche, A hoch B hoch C, ist gleich a hoch b mal c. Und das ist wiederum gleich a hoch c hoch b. Nee, A hoch B hoch C haben wir ja geschickt und das kann der Angreifer ausrechnen. So, und dann, also es gibt da mehrere Szenarien, wie man das schicken kann. Das ist jetzt das über den Nichtausführbarkeit vom diskreten Logarithmus. Das A hoch B hoch C gab es auch nochmal irgendwie, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Ich wollte jetzt bloß ein Beispiel dafür bringen. Genau, der berechnet jetzt wiederum die bt-Wurzel aus dem, er kennt ja b, und schickt dann wiederum a hoch c zu, rüber. Der kennt c. Man kann jetzt wiederum die c. Bitte? Das a hoch c, er zieht die bt-Wurzel aus dem. Das geht wiederum. Ach so, genau, wir immer modulo.
Ja, ja.
Wurzel ziehen geht, Logarithmus geht nicht. Das ist eigentlich der ganze Trick bei der Falltür. Genau, und der zieht dann wiederum die CT-Wurzel aus dem und hat dann A. Und so hat man dann dieses A von B zu M geschickt. Also, aber Diffie-Hellman geht eigentlich, ist immer prinzipiell sowas, man nimmt irgendwas, schickt es mal hin und her, und zwar so, dass zwischendrin die einzelnen Zahlen nicht Rückschluss drauf lassen, was das Geheimhalten ist.
Also, wie
ja, das läuft aber.
Man macht das A gemeinsam aus, der eine schickt A hoch B, der andere schickt A hoch C.
Also es gibt da verschiedene Verfahren, die letztendlich alle dasselbe Problem auf verschiedene Arten lösen. Wir haben jetzt mal ein Beispiel hier, welches das Ganze mal in nicht mathematisch demonstriert. Vielleicht deswegen auch ein bisschen einfacher zeigt. Tat Licht aus.
So, also Wikipedia hilft. Die machen das hier mit Farben. Ja, also ihr habt hier die gelbe Farbe ganz oben. Ich hoffe, die Farben kann jeder unterscheiden, insbesondere auf dem Beamer. Also ganz oben haben wir eine gelbe Farbe, die ist öffentlich bekannt. Die tauschen wir aus. Die denkt sich einer aus und schickt sie dem anderen. Das ist das, was wir am Anfang versucht hatten. Also das kennt jeder. Okay, in der Praxis ist die in der Implementierung drin, die müssen wir nicht austauschen. Die hat jeder in der Software schon mit drin als Parameter, den einfach jeder hat. So, dann denken wir uns jeweils eine geheime Farbe aus und addieren diese zu dieser öffentlichen gelben Farbe dazu und kriegen eine Mischfarbe heraus und die tauschen wir aus. Und dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass wenn wir diese Mischfarbe vom anderen wieder zu unserer eigenen Farbe addieren, dass wir dann zu einer Farbe kommen und wenn der andere das macht, zur gleichen Farbe kommt. Ja, und dann haben wir am Ende hier dieses Ergebnis, ohne das jemals ausgetauscht zu haben und ohne dass jemand, der uns zugehört hat, auf dasselbe Ergebnis kommen könnte. Ja, also das ist die Idee dahinter. Ja, was in den Klammern steht, ist wichtig. Assume that mixture separation is expensive. Also man muss davon ausgehen, wenn wir diese Farbe haben, die wir hier austauschen, die hier durch diese Pfeile ausgetauscht werden, dann kann ich nicht einfach daraus wieder zurückrechnen. Also ich versuche das mal mit der Maus hier. Wenn ich diese Farbe hier habe, dieses Blau, und diese Farbe, dann kann ich nicht auf dieses Geheimnis kommen. Und genauso hier, wenn ich das da habe und das da habe, kann ich nicht auf dieses Orange kommen. Wenn ich aber das da habe und das Orange habe, weil das ist ja geheim, dann komme ich auf dieses gemeinsame Geheimnis und umgekehrt auf der anderen Seite.
Plus kann jeder, minus geht.
Genau, plus kann jeder, minus haben wir hier nicht.
Ah. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie es mit den Zahlen funktioniert. Aber das sparen wir uns jetzt mal. Das,
so.
Genau. Also noch für die Aufzeichnung, hier wäre für das Beispiel mit den Zahlen ist das, das Äquivalent zu der Farbe extrahieren wäre, dass wir den Logarithmus ziehen, um quasi wieder auf die ursprüngliche Zahl zu kommen.
Und das ist eben schwierig in diesem.
Genau in diesem. Ah, ich weiß jetzt auch, welcher Bestandteil hier fehlt. Das Ganze wird nämlich modulo irgendeiner anderen Zahl gerechnet, damit deswegen es nicht funktioniert.
Das ist wichtig, weil normal Wurzeln ziehen geht ja so, aber wenn wir hier modulo einer anderen Zahl sind, dann funktioniert das eben nicht mehr so leicht.
Genau.
Und also in der Praxis eben nicht machbar, wenn wir Zahlen haben, die groß genug sind.
Wen es genau interessiert, Signe benutzt an der Stelle da elliptische Kurven und deswegen können sie einfach den Ecliptic Curve Diffie Hellman nutzen, um da jedes Mal neues.
Elliptic.
Habe ich ekliptisch
gesagt? Ekliptisch. Also die Ellipse, ja. Die
genau.
Ekliptisch.
Ja, die Abkürzung ist immer ECDH und deswegen habe ich das C im Kopf mit drin. Genau.
So, ein Thema, das mir eigentlich immer sehr am Herzen liegt, ist so die Benutzbarkeit von diesen Apps. Wir haben jetzt irgendwie nicht groß irgendwie Folien dazu gemacht, aber wenn irgendwas nicht benutzbar ist oder nicht bequem benutzbar ist, dann wird es auch nicht verwendet. Wir haben das in der Ausschreibung zu diesem Seminar, haben wir die E-Mail-Verschlüsselung erwähnt. Wer von euch benutzt aktiv regelmäßig verschlüsselte E-Mails? Okay, sind doch einige.
Wow.
Sind doch einige. Ist schwierig, oder? Also man kann ja nicht beliebigen Leuten verschlüsselte E-Mails schreiben. Also wenn ich jetzt mir jemanden aussuche, ja, ich möchte jemanden erreichen, picke eine zufällige E-Mail-Adresse aus meinem Adressbuch, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ klein, dass ich ihm eine verschlüsselte E-Mail verschicken kann und der dann auch weiß, was er damit anfangen soll. Anders ist es eben jetzt, ja?
Ja. So, und den Schlüssel hängst du im Klartext.
Ganz einfacher Workaround. Ich schicke eine verschlüsselte ZIP-Datei und rufe die Person an und sag ihr das Passwort. Oder?
Ja,
aber telefonieren ist unsicher. Ja, aber das ist doch nicht benutzbar. Also, ja, wann machst du das? Also, ich will ja gerade nicht mit jemandem sprechen oder ich kann nicht mit dem sprechen. Ich habe irgendwie nur die E-Mail-Adresse. Ja, also, das halte ich nicht für benutzbar. Ja, okay, ja, stimmt. Das ist vielleicht eine ganz gute Anmerkung. Das Problem ist, dass wir nicht den einen Client haben, sondern jeder nutzt den anderen. Also manche Leute schauen im Web-Client nach ihren Mails, Uni-E-Mails, also irgendwelche Free-Mail-Accounts, wo man sich online einloggt und da nach den Mails schaut. Andere Leute benutzen Thunderbird, wie heißt dieses Microsoft-Ding?
Outlook.
Outlook oder Mutt oder.
Oder Emacs.
Emacs. Und ja, also wenn alle das gleiche benutzen könnten und dieses Programm könnte das, also zum Beispiel gibt es irgendwie Thunderbird-Plugins, die es ganz leicht machen, oder Mail-Clients, die Verschlüsselung einfach schon eingebaut haben, die das einfach schon können, dann wäre das tatsächlich nicht so schwer. Aber auch da haben wir wieder Probleme, irgendwie Schlüssel auszutauschen. Das ist da auch alles nicht so richtig integriert. Das ist da und WhatsApp, also hier muss man wirklich sagen, seit WhatsApp vor kurzem Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt hat, ist eine unglaubliche Anzahl von Leuten dazu übergegangen, sich nur noch verschlüsselte Nachrichten zu schreiben, ohne dass sie irgendeine Änderung gemerkt hätten in der Bedienung. Also die Funktionalität ist immer noch da. Und immer wenn man sowas macht, ich finde, das ist eigentlich die wichtigste Sache, dass wir, wenn wir auf die Idee kommen, sowas zu machen, dass wir das benutzbar machen, dass Leute das verwenden können, verwenden wollen, weil sie keine Einschränkungen dadurch merken. Ja, die Frage war, es gibt keinen PC-Client, es gibt einen Web-Client.
Ja.
Wäre aber im Prinzip das Gleiche. Also ich mache einen Webbrowser, gehe ich auf die Webseite von WhatsApp und kann da kriege dann da einen QR-Code angezeigt, den scanne ich mit meinem Handy und kann dann im Browser meine Nachrichten lesen. Das routet es aber durchs Telefon durch im Prinzip. Also die Nachrichten werden auf dem Telefon entschlüsselt. Dieser QR-Code ist im Prinzip ein Schlüsselaustausch. Ja, dieser QR-Code ist ein Schlüsselaustausch. Die werden dann neu verschlüsselt über diese verschlüsselte Verbindung direkt vom Telefon zum in den Browser übertragen. Das ist natürlich keine richtige Multi-Client-Unterstützung, weil das Handy muss immer online sein, damit das funktioniert. Und ich muss es auch da haben, um diese Verbindung einmalig zu initialisieren. Also ich muss diesen QR-Code abscannen damit. Ja, und wir müssen, und ja, und dann ist die Frage, diese Webseite, entsteht die im Server oder entsteht die auf dem im Browser? Mhm. Das müsste man überprüfen. Da weiß ich auch nicht, wie es aussieht im Moment.
Das ist
okay, also JavaScript. Die Krypto läuft im JavaScript im Browser.
Also meines Wissens nach. Also meines Wissens nach ist die Implementierung von der WhatsApp Web App, nenne ich es jetzt einfach mal, ähnlich wie die Signal Desktop Anwendung, welche nichts anderes macht, als eben über einen Umweg von dem Signal Server, also der wird nur zum Tunneln benutzt, werden quasi die Nachrichten vom also greift quasi der Desktop-Anwendung auf das Handy zu, lässt sich damit die Nachrichten aus der History anzeigen und das Ganze wird über den QR-Code, der vorher quasi abgescannt wird, als gemeinsames Geheimnis Ende zu Ende verschlüsselt wieder. Aber wie Matu schon sagte, ist das Ganze keine wirkliche Multi-Client-Anbindung. Mich würde an der Stelle mal interessieren, was hier denn so für Messenger gerade benutzt werden, weil dann wissen wir auch mehr, worauf wir jetzt noch in der Diskussion genau eingehen könnten. Wer von euch benutzt denn ICQ auf dem Handy? Wer benutzt denn iMessage? So ein iPhone-Nutzer. Keine Schande.
Es hat coole Features.
Ja, das hat richtig coole Features. Das ist nämlich eins der guten Beispiele für Multi-Client-Anbindung, aber kommen wir gleich drauf zu.
Aber ein schlechtes Beispiel für, mit wem rede ich da eigentlich?
Genau. Wer nutzt denn Telegram? Ein paar mehr. Wer nutzt denn Signal?
Okay.
Wer nutzt denn WhatsApp?
Das waren, glaube ich, fast.
Ah ja, stimmt, das hatten wir vorhin schon. Wer benutzt
Threema?
Threema?
Threema. Okay, auch einige.
Okay. Was habe ich noch so auf dem Handy?
Ja,
wobei das ist ja XMPP, das würde ich jetzt nicht als mobilen Messenger bezeichnen, da das Protokoll.
Ja, wir haben so ein bisschen diese Messenger, diese Chat-Sachen, die man so vom Desktop vielleicht kennt, also Jabber bzw. XMPP, IRC und solche Sachen so ein bisschen ausgeklammert. Mhm. Gehören natürlich schon in diese Richtung und da gibt es auch ganz spannende Ansätze, die gehen aber ein bisschen von anderen Sachen aus. Also insbesondere gehen die üblicherweise davon aus, dass der Empfänger online ist, wenn wir zumindest verschlüsseln wollen.
Hangouts.
Haben wir mal Hangouts vergessen? Wer benutzt Hangouts? Ich habe es ehrlich gesagt ignoriert, nicht vergessen, aber ja. Palava?
Es gab auch noch Kakao Talk oder sowas. Das ist irgendwie so ein koreanisches Ding.
Ist Google Allo schon verbreitet?
Ich glaube, Allo ist noch nicht draußen.
Nee, ist noch nicht draußen?
Wurde nur angekündigt.
Okay. Ja, okay.
Okay.
Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Man benutzt die App, wo die Freunde auch benutzen, weil man nicht mit dem kommunizieren will.
Ja, man benutzt die App, die andere Leute auch benutzen. Ja. Also da ist halt WhatsApp gerade führend. Deshalb ist auch gut, dass sie Verschlüsselung haben. Es ist deshalb trotzdem ein bisschen kritisch, wenn man jetzt irgendwie sagt, dahin zu wechseln. Also da muss man sich vielleicht schon überlegen. Wir haben ja schon erwähnt, es hat auch Nachteile. Es ist nicht Open Source. Wir können nicht wirklich überprüfen, was es macht. Datenschutzbestimmungen, also die die, was man da unterschreibt oder wo, was man zustimmt, akzeptiert, ja. Wenn man die App installiert, die ist ja deutlich problematischer bei WhatsApp als bei Signal. Also Signal ist da viel vorsichtiger mit den Daten, die sie bekommen, weil sie bekommen ja doch noch irgendwelche Daten, Telefonnummern, sowas.
No. Aber jetzt um die Frage, ich komme gleich auf dich zurück, um auf die Frage mit diesen Multi-Client-Anwendungen nochmal zurückzugehen. Also wer benutzt denn Telegram, um das Feature zu haben, mit mehreren Clients gleichzeitig die Nachrichten zu empfangen? Sind nur 3, 4? Genau. Also Telegram ist einer der Messenger, der das unterstützt, einer der wenigen, sage ich jetzt mal. Telegram macht aber dafür einen kleinen Abstrich, weil wenn man das Feature nutzen möchte, ist das Ganze nicht mehr Ende-zu-Ende verschlüsselt, sondern nur noch im Transport verschlüsselt, und Telegram könnte hypothetisch die Nachrichten, also kann die Nachrichten lesen, ob sie es tun, ist eine andere Sache.
Gleiche gilt für Hangouts zum Beispiel.
Genau. Telegram bietet auch Ende-zu-Ende verschlüsselte Chats an, die werden dann als sichere, Secure Chats nennt sie, glaube ich, Telegram, die dann allerdings nur auf dem Gerät geführt werden können, auf dem sie auch initiiert werden. Dementsprechend.
Und man muss es explizit machen, ja. Also wenn ich jetzt die App installiere, Domain eine Nachricht schreibe, dann ist sie nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt. Hier wieder die Benutzbarkeit, wenn ich einen zusätzlichen Aufwand habe, diese Verschlüsselung aufzubauen,
dann
mache ich das dann noch.
Und was Telegram auch nicht bietet, sind verschlüsselte Gruppenkommunikation. Also Gruppenchats ist so ein Thema, das haben wir, glaube ich, bislang noch gar nicht angesprochen, was ja auch sehr gerne genutzt wird. Und Telegram zum Beispiel sind die Gruppenchats komplett unverschlüsselt. Da jetzt so ein bisschen im Kontrast können wir mal iMessage wählen, zum Beispiel. iMessage bekommt das nämlich hin, sowohl Gruppenkommunikation als auch Multi-Client-Kommunikation mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt quasi per iMessage eine Nachricht an Matuszek, und er benutzt sein iPad, sein nicht existierendes MacBook und sein nicht existierendes iPhone, und bekommt die Nachrichten auf alle drei Geräte gleichzeitig, aber dennoch Ende zu Ende verschlüsselt.
Das ist, glaube ich, also so die einzige bekannte App, die das kann.
Genau. Hat aber wiederum ein kleines Problem an der Stelle.
Kleines.
Also klein, manche würden es groß bezeichnen. Also iMessage erreicht es dadurch, dass es auch private und öffentliche Schlüssel verwendet. Und wenn ich jetzt Matu eine Nachricht schreiben möchte, dann frage ich vorher bei Apple, gib mir doch mal die öffentlichen Schlüssel für Matu. Also ähnlich wie auch bei Signal und so. Das ist eigentlich überall so. Ich frage irgendjemanden nach den Schlüsseln, weil er gibt sie mir meistens nicht direkt. Und dann bekomme ich in dem Fall nicht einen Schlüssel von ihm, sondern für jedes Gerät einen eigenen öffentlichen Schlüssel. Und ich verschlüssel dann die Nachricht, die ich schicke, einmal für jeden dieser öffentlichen Schlüssel. Problem ist allerdings, diese App zeigt mir nirgendwo auch nur an, welche öffentlichen Schlüssel gerade verwendet werden. Das heißt,
also Apple kann im Prinzip beliebige Schlüssel dir geben.
Genau, und ich würde es einfach mal verschlüsseln, weil ich vertraue ja da.
Ich weiß einfach nicht, an wen verschlüssel ich denn gerade.
So ein bisschen wie die Geschichte mit den Additional Decryption Keys bei PGP. Ja.
Hm. Genau, und
Weiß ich das bei den anderen Messengern? Ja, bei Threema, ja, da hast du dieses Ampelsystem, das ist einfach jedem sofort klar macht. Rot, wir haben das gar nicht überprüft. Orange, beziehungsweise zwei Punkte, also rot ein Punkt, orange zwei Punkte. Wir haben die Zusicherung von Threema, dass sie überprüft haben, ob diese Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tatsächlich zu der ID gehört, mit der ich kommuniziere, und grün, ich habe den Schlüssel explizit ausgetauscht, also ich habe mich getroffen und überprüft, ob wir mit dem richtigen Schlüssel kommunizieren. Die WhatsApp und Signal, kann man das überprüfen? Geht, also wir können hier das Gleiche machen, also das ist jetzt so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination, oder? Ist das
jetzt Beispiel von Signal.
Genau, also Hexadezimal-Schreibweise Fingerprint, einen Fingerabdruck von dem Schlüssel. Man kann das auch per Barcode machen. Gleich wie bei Threema, also wir scannen das.
Wenn man physischen Kontakt hat, kann man quasi nachprüfen.
Genau.
Genau.
Genau, oder ich rufe an und sage, lest dir die Nummer vor, du kennst meine Stimme, oder wir haben zumindest einen zweiten Kanal zur Kommunikation. Das geht. Problem bei Signal und WhatsApp ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Also die App sagt mir nicht, ob ich das schon mal überprüft habe. Und also mir geht es so, ich weiß, ich habe das mit manchen Leuten gemacht, ich weiß nicht mehr, mit wem ich es gemacht habe. Insbesondere, wenn jemand die App neu installiert, muss ich das ja wieder machen. Das weiß ich einfach nicht.
Genau.
Denn ihr Prinzip ist so ein bisschen Trust on First Use. Ich benutze es einmal und werde dann benachrichtigt, wenn sich der Schlüssel ändert. Also ich gehe beim ersten Mal davon aus, ja, das wird schon passen. Und wenn sich der Schlüssel ändert, das merkt die App ja. Also das ist kein Problem. Dann kriege ich eine Nachricht, der Schlüssel hat sich geändert. Bei WhatsApp steht dann dran, liegt wahrscheinlich dran, dass der Benutzer seine App neu installiert hat. Ja, und man muss es erst einschalten bei WhatsApp. Signal macht es, glaube ich, immer.
Genau.
Ja, aber warum macht man es dann überhaupt? Also, das ist so ein bisschen, also sie haben sich explizit dagegen entschieden, das anzuzeigen, was ich komisch finde.
Also zu dem Thema gibt es auf GitHub eine Issue, die mittlerweile so lang ist und dann eine wirklich qualitativ hochwertige Issue, auch die so Screenshot-Beispiele beinhaltet, wie man es denn implementieren könnte, so, und auch wirklich gut diskutiert wurde. Also die haben echt weit gedacht und so verschiedene Iterationen von verschiedenen Darstellungen gehabt, also Darstellung, wie gezeigt wird, dass ich eine Identität schon mal überprüft habe. Und dann irgendwo ganz am Ende kommt dann jemand vom Team und sagt, ja, steht gerade nicht auf unserer Agenda, machen wir nicht.
Also ihr könnt überprüfen, aber ihr müsst euch selber merken, ob ihr es schon mal gemacht habt.
Nee, das ist ja Open Source.
Das ist Open Source. Das, ja, bei Signal ist das Problem. Dann weißt du, mit welchem Hardware-Gerät, also vielleicht kurz nochmal, die Anmerkung war, Apple-Geräte hat jedes ein Zertifikat vorinstalliert, also so ein Public-Private-Key-Schlüsselpaar hat es vorinstalliert und dann muss ich es nicht mehr prüfen, weil es kommt einfach schon ausgeliefert damit. Muss ich Schlüssel nicht austauschen.
Also vielleicht ein bisschen als Antwort meinerseits auf deine Frage. Das Problem, was halt trotzdem bei Apple bestehen bleibt, ist, wenn jetzt halt Apple nicht vertrauenswürdig ist an der Stelle, weil zum Beispiel juristisch dazu gezwungen wird, einen weiteren Schlüssel mit auszuliefern, würde ich überhaupt nichts davon mitbekommen. Und also das ist halt so in dem Fall das Angreifermodell, ob das jetzt realistisch ist, an Betracht dessen, wie Apple gerade so die Politik auch in die Richtung fährt, ist eine andere Frage, aber potenziell wäre es möglich, deswegen so als System meiner Meinung nach nicht hundertprozentig halt vertrauenswürdig.
Also da muss man vielleicht nochmal erwähnen, wir müssen immer gucken, gegen wen wir uns eigentlich schützen wollen. ICQ zum Beispiel werden wir gegen gar niemanden geschützt, damit hatten wir ja mal angefangen. Da kann im Prinzip jeder meine Nachrichten lesen, sogar ohne großen technischen Aufwand oder auch ohne großes technisches Wissen. Also da weiß nicht, also es wäre jetzt denkbar, dass jemand einfach eine App schreibt, die alle ICQ-Nachrichten im aktuellen WLAN abfängt. Ja, wäre irgendwie denkbar. Dann könnte man sich die runterladen, könnte die lesen. Und dann gibt es irgendwie so verschiedene Stufen. So die Angreifer, die hören meine Verbindung von mir zum Server mit. Das sind mein Internetprovider. Ja, wer auch immer irgendwelche Knoten im Internet hat, wo meine Nachricht halt gerade drüber geht. Und dann sind noch diejenigen, die den Dienst selber anbieten. Also WhatsApp, Signal, Threema. Und Moment. Und oder eben dann der Staat, der dem Dienstbetreiber zwingen könnte, Sachen herauszugeben, oder Eindringlinge, die sich in die IT-Infrastruktur des Anbieters irgendwie eingedrungen sind und da jetzt Kontrolle drüber haben. Und das sind so verschiedene Stufen, und da gibt's jetzt, und bei Apple, das erschlägt eben die ersten beiden Sachen, aber nicht mehr das dritte, zumindest nicht mehr so leicht. Ganz viele Sachen. Such mal jemanden nach. Der ICQ-Client?
Nicht der ICQ-Client selbst. Also die Anmerkung war, ICQ unterstützt ja auch OTR. Das ist nicht ganz richtig. Also der wirkliche ICQ-Client unterstützt keinerlei Verschlüsselung. Das Protokoll, was ICQ benutzt, nennt sich OSCAR an der Stelle. Und das sieht keine Verschlüsselung vor. Allerdings kannst du natürlich in den Payload einfach irgendwelches willkürliches Zeug reinschreiben, also die Nachrichten, die du verschickst. Und es gibt Plugins, die dann einfach über dieses unverschlüsselte OSCAR-Protokoll dann OTR sprechen.
Wie bei E-Mail, das war auch nicht von Anfang an dazu gedacht, zu verschlüsseln. Hier ist jetzt der Unterschied, die Protokolle sind wirklich dazu gedacht, verschlüsselt miteinander zu reden. Ich kann aber über alles, was irgendwie offen kommuniziert, kann ich andere Protokolle draufpacken, die mir dann noch Sicherheit geben, aber ist halt auch was anderes.
Genau,
Ja, PC haben wir genau die gleichen Sachen. Aber sie haben ein bisschen weniger Probleme und Zeit und so.
Also die Frage war gerade, dadurch, dass alle bisher vorgestellten Anwendungen alle zentralisiert arbeiten, ob es dann nicht auch dezentrale Systeme gibt, die aufgrund dessen, dass sie dezentral sind, auch Metadaten ein bisschen entgegenwirken, also zumindest das zentrale Ansammeln von Metadaten, und dennoch funktionieren und akkusparend und ähnliches sind. Meines Wissens nach nicht.
Tox.
Das basiert auf Tor. Also es gibt wohl eine App mit dem Namen Tox, welche wohl... Tox ist das Protokoll. Okay. Also es gibt ein Protokoll namens Tox, diverse Implementierungen, eine davon heißt wohl auch Tox. Das Ganze funktioniert wohl ähnlich wie Torrents und basiert eben Peer-to-Peer mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Da wir beide das jetzt nicht kennen, können wir dazu leider wenig sagen. Dann hast du aber wieder dieselben Probleme. Naja, weil du verteilst das Problem halt auf einige, aber
also was sich jetzt für mich so anhört, was halt ein Problem mit diesen Nachrichtendiensten ist, dass sobald einer von, also entweder Sender oder Empfänger offline sind und der andere eben gerade was senden möchte, dann funktioniert sowas schlecht. Oder der eine möchte was empfangen oder kann gerade was empfangen, während der Sender offline ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es da schwierig wird. Also vielleicht haben die da eine gute Lösung, kann sein. Aber macht es auf jeden Fall schwieriger. Und das ist wieder so ein Problem der Benutzbarkeit dann. Ja. Also jetzt bei Signal könnte man ja selber Server hinstellen und die selber betreiben. Das ist nicht ganz das, worauf du raus willst. Aber das ist vielleicht auch noch was natürlich gehen würde, was bei Open Source Software gut möglich ist. Ich mache mir diese Infrastruktur selber. Ja, hat andere Probleme wieder. Aber da habe ich zumindest mehrere Wege, auf denen das passieren kann. Hab zumindest mal ein bisschen mehr Ausfallsicherheit. Ganz ohne die Provider, das wäre jetzt wahrscheinlich so ein Ansatz. Das kenne ich auch nicht, zumindest nicht die Details. Ich habe davon gehört, aber Details sind mir da jetzt auch unbekannt.
Aber meistens ist es an der Stelle dann wirklich ein Trade-off mit der Usability, weil es irgendeine Art von technisches Know-how voraussetzt, um das dann zu benutzen, was wir aber an der Stelle auch nicht voraussetzen wollen.
Oder wir haben irgendwie Probleme mit, wann werden Nachrichten zugestellt. Da gibt es eine Sache, Threema hat, wir hatten diese Perfect Forward Secrecy, also wir wollen, wenn wir den Schlüssel verlieren, wollen wir nicht, dass jemand, der den findet, unsere alten Nachrichten lesen kann. Threema hat es tatsächlich nur auf dem Transport, im Transport Protocol, also vom Server zum Endgerät, nicht Ende zu Ende. Genau aus diesem Grund, sagen, wenn beide Clients nicht gleichzeitig online sind, dann funktioniert das nicht richtig. Signal hat das gelöst. Man hat aber dadurch ein bisschen Overhead und so, aber hat im Prinzip eine Lösung. Aber Threema hat sich dafür die andere Sache entschieden. Sie haben gesagt, die Transporte, die müssen gleichzeitig da sein, sonst können wir gar nicht schicken. Deshalb haben sie Perfect Forward Secrecy nur da. Ist dann auch nochmal so eine Einschränkung. Also man hat hier immer so ein bisschen Abwägung, was kommt. Deshalb haben wir noch nicht den perfekten, also Signal kommt da nah ran, uns fehlt noch die Authentifizierung. Signal kannst du jetzt aber auch nicht ohne Telefonnummer benutzen, also du musst deine Telefonnummer angeben, damit das funktioniert.
Was bei Threema nicht ist, weil da kann man, oder bei Telegram auch nicht, da kann man sich rein mit einer ID anmelden, und Threema geht da sogar noch einen Schritt weiter, also man kann sich sogar, muss sich nicht mehr aus dem App Store runterladen, sondern kann sich direkt von der Firmenseite holen. Und kann da sogar anonym bezahlen mit Bitcoin und Ähnlichem, sodass nicht mal darüber Rückschlüsse auf die Identität möglich wären, wer so viel Anonymität braucht. Tja.
Nein, tun Sie nicht. Die Frage war, genau. Ich installiere mir eine App. Und ich will Domme was schicken. Ich weiß aber nicht, ob er diese App installiert hat oder nicht. Woher kriege ich das mit, wenn ich ihn nicht fragen kann? Weil ich habe ja keine verschlüsselte Verbindung. Wir sind nicht im selben Raum, also ganz weit weg. Und kann ihn nicht fragen. Und ja, viele lösen das dadurch, dass ich mein Adressbuch hochlade und WhatsApp dann nachschauen kann. Also WhatsApp-Beispiel. Macht WhatsApp das?
WhatsApp macht das
so. WhatsApp macht es so, ja. Die können dann jedem sagen, ja, dieser Nutzer benutzt es schon oder dieser Benutzer benutzt es nicht. Auch wieder ein Vorteil von Signal an dieser Stelle, die machen das nicht. Du kennst die Details besser.
Genau, also bei WhatsApp ist es tatsächlich so, dass die Adressbücher hochgeschickt werden und WhatsApp dann antwortet, wer es alles nutzt. Bei Signal schicke ich nur Hashes von den Telefonnummern an Signal. Das ist jetzt auch noch keine perfekte Lösung.
Ja.
Also die Antwort darauf war, das ist immer noch ein ungelöstes Problem, deswegen, dass Telefonnummern nicht zufällig sind, sondern leicht durchprobierbar und deswegen auch Hashes nicht ausreichend schützen. Das ist korrekt, aber aufgrund dessen, dass Signal sagt, dass es nicht tun, ich nachschauen kann, dass es nicht tun, insofern, dass ich sehe, was mein Client tatsächlich schickt, also dass nur die Hashes geschickt werden und ich vermuten kann, dass der Server sich an die Open-Source-Implementierung hält und da auch nicht die Hashes sich speichert und ähnliches, würde ich sagen, geht es weit genug in die richtige Richtung und stelle mal die andere Annahme, dass deine Telefonnummer auch über anderen Weg vermutlich noch leichter rausfindbar wäre.
Ja, trotzdem finde ich, dass es ohne gehen sollte.
Ja, also es sollte generell ohne Telefonnummer gehen, den Messenger zu nutzen, so wie es zum Beispiel Freema anbietet. Aber dieses Feature, dass ich mir über die Telefonnummer rausfinden kann, welche es bereits nutzen, ist einfach aus Usability-Sicht so nützlich, dass man es auch nicht loswerden wird.
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Sachen?
Da schreibt man eine zufällige Ziffernfolge rein, die du dann relativ umständlich wieder mitteilen musst, die dann halt aufgrund von nicht beratbarkeit sind.
Ach, das. Wie jetzt?
Ach so.
Sowas geht?
Ja, mittlerweile schon. Aber dann geht das ja auch ein bisschen in eine andere Richtung wie.
Oh, ich sehe mich. Verrückt, sowas habe ich auch noch nie gemacht.
Jetzt nicht mehr.
Ja, das ist ziemlich schnell. Ja gut, das ist auch nur Kamera bis dahin geht.
Okay, gut, haben wir noch was? Ja.
Kein Signal? Okay, also jetzt benutzt jemand F-Droid, also den Android-Store, mit dem man irgendwie einen Play-Store ersetzen kann.
Also ich in meinem Kopf läuft gerade folgender Gedankenprozess. Eine Person, die F-Droid nutzt, hat sich ja schon mal irgendwelche Gedanken gemacht, weswegen sie F-Droid nutzt. Und ich den. Ja, Moment. Den, ja. Also, man könnte das tatsächlich als Nachteil anmerken, aber ich stelle mal die Annahme, dass wenn man Signal vorschlägt, dass sie das Ganze auch in F-Droid reinstellen, dass sie es unter Umständen machen. Oh, interessant.
Okay, also das Problem, warum das nicht da drin ist, ist, Signal benutzt einen Google-Dienst. Wir vermuten, es geht um Push-Services.
Die heißen bei Google ein bisschen anders, ist aber das Google-Äquivalent von den Apple-Push-Notifications. Genau. Ja.
Da geht es darum, ich will ja benachrichtigt werden, wenn was Neues für mich da ist, eine neue Nachricht, ohne dass mein Akku sofort leer ist, wenn das jetzt irgendwie 50 Apps machen. wenn die jetzt irgendwie ständig nachfragen würden, ob neue Sachen dafür da ist, geht mein Akku schnell leer. Deshalb ist die Idee, ich habe einen Dienst, einer, der das macht, und dann funktioniert das ganz toll und akkusparend. Und das ist wohl an den Google App Store gebunden.
Genau. Wobei, also sei mir nicht böse, aber ich glaube, das trifft nicht mehr die Kategorie Usability, weil die Kategorie Usability ist, ich kaufe mir ein Handy, drücke auf den App Store, der drauf ist, und es funktioniert alles von selber.
Nein, ich stimme da schon ein bisschen. Also ich verstehe das schon. Wenn ich jetzt, ich installiere jetzt für jemanden einen CyanogenMod und F-Droid drauf und sag hier, jetzt hast du ein tolles freies Handy, jetzt kannst du das benutzen ohne Probleme, dann ist es eben nicht so.
Ich glaube, das Ganze ist eine ganz andere philosophische Debatte, die wir gerade anfangen, die zumindest ich heute nicht in diesem Rahmen führen möchte.
Ja, ist kaputt. Mach das mal richtig.
Was ist denn deine Frage?
Nee. Kannst du nicht machen. Also du kannst nicht jemanden zumuten, zu entscheiden, ob das, was er jetzt tut, auch noch sicher ist oder nicht. Kannst du nicht machen. Also so ein bisschen auch, also da verstehe ich Signals Argumentation, diese Darstellung nicht zu haben, ob man die Identität verifiziert hat. Weil man muss dafür doch so ein bisschen verstehen, was es eigentlich bedeutet, diese Identität zu verifizieren. Beziehungsweise bei Threema, was diese drei Levels für einen Unterschied sind. Weil so dieser Sprung zwischen Rot und Orange, beziehungsweise einem und zwei Punkten, ist nicht so groß. Das wird die wirkliche Mehrsicherheit ist dann eben erst, wenn ich mich treffe und das zusätzlich verifiziere. Und das zu verstehen ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt nicht gerade hier sitzt oder sich dieses Seminar anschaut. Ich würde anders argumentieren. Also ich würde nicht sagen, dass du die Leute dazu zwingen solltest, so eine sichere Verbindung zu nehmen, weil dann lauf...
Also ich stelle die Annahme, wenn dieser zusätzliche Schritt eingeführt wird, dass wenn ich beim Starten von Signal und ich möchte eine Konversation starten, ich als allererstes zum Beispiel den QR-Code scannen muss, dann benutzt es niemand mehr. Ja. Das benutzt aber dann niemand mehr. Also, das ist ja das Schöne, dass Signal Open Source ist. Es könnten ja jetzt technisch versierte Menschen hingehen und sich einen Fork von Signal schreiben, der dies so umsetzt und könnten dennoch mit Leuten, die das normale Signal nutzen, kommunizieren. Das heißt, das ist doch jetzt dann wunderbar eure Gelegenheit, einen Messenger zu schaffen, der eure Anforderungen zusätzlich erfüllt und trotzdem kompatibel ist mit dem, was nicht technisch versierte Menschen dann trotzdem noch benutzen können.
Das ist nicht Open Source. Nein, das ist auch das Problem. Die Signal-Entwickler haben gesagt, sie erlauben keine Integration mit okay. Also war ein interessanter Kommentar. Wir, ja. Nico sagt, wir dürfen das nicht. Ja, wir dürfen das nicht. Ich wiederhole es trotzdem nochmal. Also wir dürfen nicht in das bestehende Signal-Netzwerk andere Clients einfügen, weil die Entwickler sagen, ja, es darf man halt nicht. Also wegen Begründung kann man bestimmt nachlesen. Ja.
Gut.
Also man kann ganz viel diskutieren, aber ich glaube, jetzt fühlt sich das nach so einem guten Schluss an, oder?
Ja.
Ja, könnte.
Wir haben auch noch, also wenn wir gleich offline weiter diskutieren wollen, existiert auch noch recht viel Wissen, wie denn, also wir haben jetzt im Detail nur Signal angeschaut. Wir haben auch noch ein bisschen Wissen, wie die anderen Messenger im Detail funktionieren, falls da jemand explizit Fragen zu hat, die wir aber halt dann offline jetzt gleich nach dem Vortrag machen können. Aber ich glaube, dann wären wir an der Stelle am Ende.
Alles klar, also das war's mit dem Chaos-Seminar für den Juli. Nächsten Monat ist kein Chaos-Seminar, sondern erst im September wieder. Mit noch unbekanntem Thema, aber wir sind da schon dran. Ich habe da schon ein paar Ideen, wen man da triezen könnte, wer da Seminar macht. Also im September 2016 ist das nächste Chaos-Seminar. Schöne Sommerpause bis dahin und bis zum nächsten Mal.